Liebe Gemeinde, wir haben den Predigttext bereits als Lesung gehört. Das ist im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 7, dem uns versprochen wird, dass wir von Gott getröstet werden und dann diesen Trost weitergeben können. Sozusagen getröstet trösten. Gott segne sein Wort an uns. Amen. Wie der Vater, so der Sohn. Das ist so ein Sprichwort, was man gut kennt, was man auch oft sagt und auch ich schon oft gehört habe. Und um das dann zu verdeutlichen, sagt man, naja gut, der Vater, der hat ähnliche Charaktereigenschaften wie der Sohn. Oder ja, er ist genauso aufbrausend zum Beispiel. Das hat man schon beim Vater gesehen, das macht der Sohn jetzt auch. Manchmal nimmt man aber auch äußerliche Merkmale und sagt, der sieht genauso aus. Seitdem ich einen Bart trage, wird mir das noch häufiger gesagt, dass ich aussehe wie mein Vater. Falls ihr den schon mal gesehen habt, werdet ihr wahrscheinlich nicken. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber ich denke, es gibt auch Unterschiede zwischen uns, manchen Dingen, wie wir charakterlich unterschiedlich sind. Wie der Vater, so der Sohn, ja, das stimmt schon. Das gilt vor allem auch bei himmlischen Dingen. Wie der Vater, so der Sohn. Die sind nicht völlig identisch, aber wenn du den Vater kennst, dann kennst du den Sohn und wenn du den Sohn kennst, kennst du den Vater. Und was für ein Vater das ist. Jeder kann sich darüber freuen, wenn er diesen Vater kennengelernt hat. Paulus sagt, ein Vater aller Barmherzigkeit und allen Trostes. Also Gott ist einer, der ein Herz hat, der mitfühlt mit dem, was du erlebst. Das geht ihm nicht vorbei. Das ist nicht ein ferner Gott, das ist ein menschenfreundlicher Gott, den interessiert ist, was wir denken, was wir fühlen, was wir erleben. Und es ist ein Gott allen Trostes. Das heißt, der kann trösten, wie zum Beispiel eine Mutter tröstet. Ich denke da an unsere Kinder. Wenn die hingefallen sind oder es mal wieder passiert ist, dass die Finger in der Tür drin waren und die sich eingeklemmt haben, dann fließen natürlich ganz reichlich Tränen. Ja, und was braucht man dann? Trost. Man braucht da keinen Arzt oder irgendwas, sondern man braucht eine Mutter. Zur Not geht auch mal der Papa, wenn der greifbar ist. Und dann sollen die in den Arm genommen werden, als ob das helfen würde beim Schmerz. Ja, es hilft. Man wird getröstet und es wird besser. Und Christen, also Kinder Gottes, ist ja genau dasselbe, dürfen genau das ihr Leben lang lernen und einüben. Du hast einen Vater, der dich tröstet. Und mit allem, was dich bewegt, kannst du lernen, mit allen Herausforderungen, die du hast, zu deinem Vater zu laufen und zu sagen, das tut weh, das ist schwierig, da bin ich. Braucht deinen Trost. Und Gott ist die Quelle für allen Trost. Wir brauchen das nirgendwo anders zu suchen. Klar helfen die Eltern zum Beispiel. Aber die eigentliche Quelle ist und bleibt Gott. Und deshalb beginnt Paulus seinen Brief genauso. Er lobt erstmal Gott dafür, was für ein genialer Vater er ist. Und das ist nicht eine kalte theologische Formel, die man halt immer so dahin sagt, sondern da ist Leben drin. Und er sagt, das ist das eigentliche Mittel, wie wir in unserem Leben Ruhe finden können. Das Wissen darum, wir haben einen barmherzigen Vater, einen Vater mit Herz. Und dieses Lob steht am Anfang und wir sind eingeladen, damit einzustimmen. Weil wenn wir das sagen, Gott ist ein Gott des Trostes, loben wir Gott. Und es führt letztlich dazu, dass wir Gottes Herrlichkeit groß machen. In dem Psalm gibt es ein Wort, was sagt, genau bei Gott müsst ihr immer suchen. In Psalm 16 heißt es, in deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Also da ist immer genug da an Freude. Und zu deiner Rechten ist Wonne, heißt es bei Luther, oder Lieblichkeiten für immer in alle Ewigkeit. Also dort bei Gott, da kannst du immer hinkommen und wirst nicht enttäuscht. Paulus schreibt von Gottes Trost und das ist ein Mann, der wirklich viel zu leiden, zu erleiden hatte. Der ist so eine Art Hiob des Neuen Testaments. Also Hiob hat er wirklich viel Mist erlebt, persönlich, Herausforderndes. Und Paulus sagt, bei mir gibt es sowas wie Glück oder Zufall nicht. Gott hat alles im Blick und das sagt er auch gerade, wenn er Leid erlebt. Der Trost Gottes ist in diesem Text also ein Mitgefühl, ein Mitfühlen mit jemandem, der nicht nur die Tragödie des Bösen spürt und ihr hilflos ausgeliefert ist, sondern Paulus hat in diesem Gebet Zuversicht, Hoffnung und sein Lobpreis, der führt eben nicht zu Selbstmitleid. Das kann immer passieren, wenn wir leiden und wir mitleiden uns selber, auch mich hat es wieder getroffen, oder wir resignieren und geben auf und sagen, es wird nie besser. Nein, bei Gott ist Hilfe da. Es gibt ein Gedicht, ein Lied von Bonhoeffer, wir singen das meistens zu Silvester hier in unserer Kirche. Der hat ja auch in seinen Leidensstunden ganz tiefe Texte geschrieben, die auch viele Leute geprägt und bewegt haben. Und in einem seiner Gedichte bzw. Lieder, in Strophe 3 heißt es, und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Ergreifende Worte, aber die noch größere Bedeutung gewinnen, weil er 3 Monate später ja dann selber auf dem Weg in die Ewigkeit ist, als kurz vor Kriegsende hingerichtet, gehängt wird. Und diese Sätze hat er 3 Monate vorher, vor seinem Tod, an seine Verlobte geschrieben, Maria von Wedemeyer. Die hat sie aufgehoben. Vor 18 Jahre später, nachdem er das geschrieben hat, gibt es jenseits des Atlantiks in Amerika wieder eine zukünftige Braut, die um ihren Mann trauert und die in diesem Gedicht ebenfalls viel Trost gefunden hat. Ihr Verlobter war bei einem Schlittenunfall ums Leben gekommen. Und dieser zukünftige Ehemann war der Sohn von Schriftsteller Joseph Bailey. Und ihm und seiner Frau wurden diese Zeilen zum Trost geschickt. Wieder 12 Jahre später, jetzt sind wir schon 30 Jahre nach Bonhoeffers Tod, erhielt jener Vater, der seinen Sohn verloren hat, Joe Bailey, einen Brief von einem befreundeten Pastor aus den USA. Und der erzählte ihm darin, dass er gerade eine todkranke Frau im Krankenhaus besucht hat, mit ihr gebetet hat und ihr einen Gedichtband gegeben hat zum Lesen. Da war unter anderem dieses Bonhoeffer-Gedicht drin, aber auch andere Trostworte, die jener Bailey selber geschrieben hatte. Dieser Gedichtband hieß Heaven und sollte so ein Trost für die Seele sein in ganz schlimmen Situationen. Und der Pfarrer beschrieb ihm, diese Frau hat es total getröstet, diesen Gedichtband zu lesen, und ist wenige Stunden später gestorben. Die Frau, so enthüllte der Pfarrer später, war Maria von Wedemeyer Weller, hieß sie dann, Bonhoeffers ehemalige Verlobte 3 Jahrzehnte zuvor. Diese Geschichte zeigt etwas von dem, was Paulus genau schreibt, dass im Reich Gottes, bei den Kindern Gottes, Trost wie so ein Kreislauf funktioniert. Gott tröstet Menschen, die erfahren etwas, geben diesen Trost an den Nächsten weiter. Und wenn es ganz gut läuft, so wie in der Geschichte, kommt der Trost irgendwann sogar zu einem zurück, den man mal selber empfangen hat und an andere weitergegeben hat. So wie bei der einstigen Verlobten von Bonhoeffer. Leiterfahrungen machen einen Menschen trostbedürftig. Und das hat für unser Leben sogar 2 Vorteile, sagt Paulus. Das eine ist, er hebt ja Gottes Segnungen hervor, dass es nicht ein Selbstzweck ist, also es soll nur dir gut gehen, sondern dass Gott das benutzt als ein Mittel macht, dass wir auch andere wieder trösten und segnen können. Vielleicht habt ihr selber schon mal davor gestanden, dass ihr Leute erlebt habt, die trauern, die leiden, denen es nicht gut geht. Und ihr habt versucht, sie zu trösten, ihnen was Gutes zuzusprechen. Und es kann ja passieren, dass auch gut gemeinte Ratschläge oder weil man nicht weiß, was man tun soll, Worte benutzt, die irgendwie abprallen oder vielleicht sogar ganz flach waren. Man merkt, also es war ein Versuch, aber echter Trost war das nicht. Ich glaube, echter Trost hat eine ganz andere Qualität. Echter Trost wird von Menschen weitergegeben oder von Geschichten, Worten, wo Leute selber durch Leiterfahrungen hindurchgegangen sind und dort Trost von Gott bekommen haben und den jetzt weitergeben können. Die Worte von Dietrich Bonhoeffer geben ja Menschen Hoffnung, weil er auch in großer Not war, aber darin hat er an Gott festgehalten. Da drin, obwohl es dunkel war, hat er gesagt, ich habe einen Gott, der daraus noch was Gutes machen wird. Und dann werden solche Worte, die er schreibt, zu wirklichen Trostworten. Das zweite Geheimnis darin, wenn wir unser Leid irgendwie mit Jesus in Verbindung bringen, ist, dass es uns mit Jesus näher bringt, wenn wir durch Leid hindurchgehen. Es gehört einfach zum Leben eines Christen dazu, Leid zu erfahren. Das gehört für jeden Menschen, wenn Krankheit oder so kommt, aber für Christen nochmal besonders. Und das hat einen Grund, weil Jesus auch gelitten hat. Und deshalb müssen auch wir leiden. Vielleicht gibt es sogar die aktuelle Situation, dass du im Einsatz für Jesus bist und etwas zu erleiden hast. Vielleicht Nachteile erdulden musst. Und das Gute ist, wenn du da drin bist, lauf nicht davon. Oft wünschen wir uns ja, dass es gut durchgeht, dass es nie anstrengend ist. Sondern lauf nicht von dieser Situation davon, sondern bleib da drin. Schimpf nicht über die Umstände, sondern halte geduldig aus. Es ist eine Gelegenheit, Geduld zu lernen. Wir dürfen jede Situation, die wir so durchmachen, mit Jesus in Verbindung bringen. Jede. Egal ob groß oder klein, es kann immer zum Segen für das Reich Gottes, für die Gemeinde werden, wenn du deine Situation mit Jesus in Verbindung bringst. Jemand, der durch Leid geht und sagt, ich halte an Jesus fest, das ermutigt auch andere, die selbst dich besuchen in dieser Situation. Das führt uns näher an das Herz von Jesus und in Notzeiten erkennst du ja viel klarer, was wirklich wichtig ist. Wenn mal all das Äußere weggenommen ist, was Schönes zu haben, neudeutsch nice to have, aber das brauchst du eigentlich gar nicht. Und wir haben da auch eine Menge aus den Traditionen der Kirche zu lernen. Es gibt eine Frau, die hat in Yale Philosophie gelehrt, Marilyn McCourt Adams, und die hat christliche Mystikerinnen untersucht, also Leute, die eine gewisse nahe Beziehung und besondere Beziehung zum Gebet und zu Jesus hatten. Vor allem im Mittelalter hat sie Hildegard von Bingen und Juliane von Norwich untersucht. Und sie sagt, bei denen kann man eine ganze Menge für unser Leben lernen, da steckt eine Menge drin über das Leiden und wie wir das mit Jesus in Verbindung bringen. Adams sagt, es gibt unterschiedliche Wege, mit Leid umzugehen. Es gibt so philosophische Wege, vielleicht habt ihr von den Stoikern gehört, das waren griechische Philosophen, die sagten, nimm das Leid einfach an. Es gibt andere, Epikureer sind auch griechische Philosophen, die sagten, vermeide Leiden, so gut es geht, drück dich drumherum. Und dann gibt es so Masochisten, die sagen, nimm das Leid an, um seiner selbst willen, es wird schon irgendwas Gutes draus werden. Die Antwort des Evangeliums und auch dieser Frauen, die das erfahren haben, sagen, das Evangelium akzeptiert Leiden nicht. Es vermeidet das Leiden auch nicht. Es umarmt das Leiden auch nicht und sagt, auch endlich ist es da. Sondern es verschlingt das Leiden. Es verschlingt es. Was heißt es? Und das hat alles mit der Hoffnung zu tun, von der Paulus schreibt, von der das Evangelium voll ist. Unsere Hoffnung steht fest auf eine glückliche, eine erfüllte Zukunft auf den Himmel. Und der Himmel ist nicht nur eine Entschädigung für all das, was du in diesem Leben nie geschafft, erreicht oder erlebt hast. Das vielleicht auch, aber es ist noch viel mehr. Es ist etwas, das wiederhergestellt wird. Der neue Himmel und die neue Erde, die kommen. Und das Schrecklichste, was du in deinem Leben je erlebt hast, und es kann ganz schlimm sein, wird verwandelt, verändert, verschlungen werden. Und das Schlimmste, was du je erlebt hast, das wird wie so ein Albtraum sein. Als ob du in einem Albtraum gelebt hast und dann stehst du vor Jesus und es ist so, als ob du aufwachst, die Augen aufgehen und du siehst, es war ein böser Traum, aber jetzt blicke ich wo ganz anders hinein. Da ist eine Hoffnung, ich blicke in die Augen von Jesus. Am Ende muss selbst, das erkennen wir aber erst in der Ewigkeit, das Böseste und all das Böse, was wir durchmachen, was Menschen erleben, zu einem Diener des Guten werden. Das sagt das Evangelium. Die christliche Hoffnung sagt, du wirst nicht nur für Leid entschädigt, es wird ungeschehen gemacht, absolut. Ihr wisst ja, im letzten Jahr bin ich so ein paar Monate immer mal ausgefallen. Man wusste immer, nee, was hat er denn jetzt gerade wieder? Und ich habe einige Leiterfahrungen durchgemacht. Und eine ist mir besonders nah. Da lag ich im Krankenwagen und wusste jetzt, nee, wie geht es weiter? Es hätte durchaus lebensbedrohlich sein können, das wusste man in dem Moment, nee. Und das, was ich da erlebt habe, ist etwas, was du nicht machen kannst. Aber was ich erlebt habe, nämlich, dass der Friede Gottes, von dem wir in jedem Gottesdienst reden, dass der da war. Und das war eine herrliche Erfahrung zu wissen, es kann dir jetzt alles genommen werden und es ist nicht schön. Aber Jesus ist da. Und er schenkt dir einen Frieden, selbst in der tiefsten Leitsituation. Und das macht dann wieder Hoffnung für alles andere, was kommt, die kleinen und großen Herausforderungen, die dann im Alltag wiederkommen. Aber dass das die Wahrheit ist, dass wir im Leid getröstet werden. Dass das für jede Lebenslage gilt, dass das ein Paulus erlebt hat in Bonhoeffer. Und die dann in schwierigen Zeiten darauf verweisen, halt an Gott fest. Aus dem Bösesten muss Gutes werden. Und deswegen sagt Paulus, am Anfang steht das Lob Gottes. Wir dürfen Gott loben und sagen, das ist der Vater, der mit uns mitfühlt, ein Vater voller Barmherzigkeit, ein Gott allen Trostes. Und jeder von uns, der durch solche Sachen durchgeht, der kann auch andere wieder weiter trösten, weil da eine große Kraft, ein großer Segen drin liegt, wenn Gott tröstet. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.